Herzlich willkommen zum Podcast Klimawandel und Meer, der Fall Ostsee. Wir sind unterwegs auf einer wissenschaftlichen Erkundungsreise an der Ostsee, unterwegs zu Forscherinnen und Forschern des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock und Hamburg. Wir treffen auf verschiedene Meerestiere, eisige Realitäten des Ostseewinters, Unterwasserlärm und die Probleme der Fischerei. Wir tauchen ein in die Vergangenheit und fragen nach der Zukunft des Binnenmeeres, immer auch mit Blick darauf, wie sich dieses Meer vor unserer Haustür mit dem Wandel des Klimas verändert. Mein Name ist Jan Kerkhoff, ich bin Wissenschaftsjournalist und stehe hier am Hafen von Rostock zusammen mit Jens-Georg Fischer vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, einen Experten für Unterwasserlärm, also für alle Geräusche, die unter Wasser sind, was sie bedeuten, welche Probleme damit zusammenhängen. Meine erste Frage ist, gab es da in letzter Zeit ein besonderes Ereignis, das Sie hatten?
Ja, erstmal hallo. Also wir messen ja auch Unterwasserschall mit Messgeräten, sogenannten Hydrophonen. Und das sind Messgeräte, die wir rausbringen. Wir fahren mit dem Schiff raus, bringen die Messgeräte raus. Die Messgeräte messen dann dafür eine Zeit und dann fahren wir wieder hin und versuchen, die Messgeräte zu bergen. Und das wollten wir eben auch vor 2 Monaten machen, sind da hingefahren und haben unser Messgerät aber leider nicht mehr wiedergefunden. Waren sehr enttäuscht, weil die Messgeräte messen halt für 6 Monate, da sind Daten drauf, die wollen wir analysieren, die wollen wir für Forschungsprojekte benutzen und sind dann da wirklich in die Mitte von der See gefahren und wollten das Gerät wieder haben und mussten dann mit hängenden Köpfen wieder zurückfahren. Dann hat sich jetzt aber tatsächlich einen Monat später ein Strandwanderer aus Schweden gemeldet. Er hätte irgendwas Komisches gefunden und ist mit uns dann in Kontakt getreten. Dann haben wir versucht, dieses Gerät eben wiederzuholen. Und gerade jetzt in der Corona-Krise war eben Schweden so ein Land, wo wir nicht hinkommen konnten. Und da haben wir fast 2 Monate versucht, dieses Messgerät zurückzubekommen. Und letztendlich ist es ein bisschen auf abenteuerliche Weise zurückgekommen. Der Bruder von demjenigen, der es gefunden hatte, hat einen Segeltörn geplant in den letzten Woche und der hat das Gerät dann uns mitgebracht und so konnten wir das dann in Empfang nehmen. Also hat das Gerät wirklich einen weiten Weg hinter sich gehabt. Das ist dann an der Meeresoberfläche geschwommen, über die ganze Nordsee, ist dann irgendwo anders angestrandet und dann über die Ostsee mit einem Segelboot wieder zurückgelangt und wir konnten dann das Gerät aufmachen und die Daten auslesen und es waren Daten drauf und wir können damit arbeiten. Und das war natürlich mal so eine Happy-End-Geschichte. Das passiert nicht immer, aber das war mal so ein Highlight wieder, dass man das auch auf diese Art und Weise wieder zurückbekommt.
Wie eine Flaschenpost.
Ganz genau, ja.
Jetzt kennt jeder Baustellenlärm und sonstigen störenden Lärm natürlich alles über Wasser sozusagen. Das kennen wir jeden Tag und jeder kennt das. Aber was bedeutet denn Lärm überhaupt unter Wasser? Wie hört sich das an? Welche Besonderheiten hat das? Man würde sich ja vorstellen, das Wasser ist ja dicker als Luft, dass das ja sogar eigentlich eher dämmt, oder?
Genau, aber das ist genau nicht der Fall. Also Wasser hat eine größere Dichte als Luft. Es gelten die gleichen physikalischen Eigenschaften wie an Luft, nur die Dichte von Wasser ist eben anders. Und Schall breitet sich tatsächlich besser an Wasser aus, weil eben das Wasser dichter ist. Und Schall sind ja eben Druckschwankungen, die von Teilchen zu Teilchen weitergegeben werden. Und je dichter ein Material ist, umso schneller breitet sich eben der Schall aus. Und so ist eben auch das Phänomen, dass ich weit entfernte Schiffe zum Beispiel relativ gut hören kann, auch wenn sie weit entfernt sind. Und wenn man so mal auf verschiedenste Quellen im Wasser guckt, da gibt es so 3 große Kategorien, die man so einteilen kann, damit man so einen groben Bezug hat. Das ist einmal der natürliche Schall. Das ist alles, was natürlich entsteht. Regen auf der Oberfläche ist eines der lautesten natürlichen Schallphänomene. Wir haben Blitze, die ins Wasser einschlagen. Das ist eines der lautesten Phänomene. Wir haben Wind und Wellen. Und das ist eben diese Brandung, die kann man messen. Also man hat immer das Gefühl, dass es unter Wasser still ist, aber das ist ganz im Gegenteil. Es ist eben eine Geräuschkulisse da, die eben vorhanden ist. Dann haben wir den 2. großen Part, das ist der biologische Part. Das sind eben Tiere, die unter Wasser Schallwellen nutzen, um zu kommunizieren, um zu jagen, um sich zu orientieren. Da gibt es eben den Schweinswal, die Fische machen Geräusche, das gibt Seerobben. Die sind alle halt sensibel oder sensitiv auf Unterwasserschall und nutzen auch Unterwasserschall. Und dann kommt eben der dritte große Part, das ist der menschgemachte Schall. Das ist eben der Schall, den wir mit einbringen. Wir nutzen die Meere verstärkt, immer stärker. Und wir bringen halt anthropogenen, menschgemachten Schall ins System rein. Und da sind so die großen Quellen eben die Schifffahrt. Wir haben Schiffe, die fahren, die Ware von A nach B bringt. Das steigt stetig an. Wir haben eine Schiffsschraube, die macht Geräusche. Wir haben Offshore-Konstruktionen, die wir draußen bauen wollen. Wir haben jetzt die Energiewende. Wir wollen in den Bereich Offshore-Wind gehen. Da werden große Konstruktionen draußen in der See errichtet. Die müssen mit Hämmern in den Boden eingebracht werden, sodass die eben sicher stehen. Das bringt Schall. Wir wollen Explorationen machen, Erdölvorkommen untersuchen. Da macht man auch sowas mit Airguns, so Luftpistolen, die man abschießt. Den Schall, der breitet sich aus, geht in den Meeresboden, wird wieder reflektiert und daraus kann man Rückschlüsse ziehen, was im Meeresboden vorhanden ist. Genau, und das
wir hören gerade den Lärm hinter uns. Wir sind ja am Hafen in Rostock mit Jens-Georg Fischer, Spezialist für Unterwasserlärm vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Und hier im Hafen natürlich auch schon über Wasser jede Menge Lärm. Aber Sie erzählen gerade auch, welche ganzen Unterwasserlärmquellen wir eben genauso auch erzeugen unter Wasser. Ja, welche Quellen gibt es noch?
Genau, das ist eben so ein Eis auf der Oberfläche. Ich glaube, es gab ja auch einen Podcast, der um Eis ging. Wenn Eis auf der Meeresoberfläche anfängt zu schmelzen oder sich bewegt, dann fängt das an zu knacken. Das ist dann so ein Singsang, der entsteht. Wie gesagt, alle Tiere, die im Wasser vorkommen, reagieren auf Schall oder nehmen Schall wahr oder nutzen ihn. Und was immer auch noch, was man vielleicht aus den Medien auch kennt, sind eben Munitionsaltlasten, die in den Meeren vor Jahren verschüttet worden sind und die dann eben gefährlich werden können. Und die müssen entsprechend dann zur Detonation gebracht werden, wenn die Sicherheit das alles verlangt. Oder sie explodieren von selber. Und genau, das sind so die typischen verschiedenen Quellen.
Ich habe vorhin schon angesprochen, Baustellenlärm kennt jeder. Jeder nervt einen Presslufthammer oder wenn irgendwas in den Boden gerammt wird. Diese Windkraftanlagen, wenn die unter Wasser in den Boden gerammt werden, wie kann man das vergleichen? Wie viel ist das? Ist das genauso laut? Ist das lauter? Geht der Schall sogar vielleicht noch weiter?
Das ist eine ganz, ganz beliebte Frage, aber die ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Also wenn wir uns über Wasser befinden, dann haben wir den Menschen da. Den Menschen, den können wir fragen, tut es jetzt weh? Nervt es dich? Das ist halt so ein subjektives Empfinden. Da werden halt Grenzwerte berechnet, wo dann gesagt wird, bis dahin darf es nicht lauter werden. Wenn man jetzt ins Wasser geht, ist es halt ein bisschen schwieriger, weil Tiere kann man nicht direkt fragen. Es gibt Untersuchungen mit Tieren, die gemacht werden, um auch Richtwerte zu haben, die eben sagen, so und so laut soll es sein, so und so laut darf es nicht sein. Aber auch das sind erstmal subjektive Werte. Nicht alle Tiere sind gleich. Es gibt Tiere, genau wie bei uns Menschen, denen stört das vielleicht nicht so. Und es gibt andere, die sind sensibler. Aber wenn man immer diesen Vergleich machen will, 160 Dezibel beim Rammschlag, was bedeutet das für den Menschen? Da muss man sich so ein bisschen erstmal dem Dezibel nähern. Dezibel ist so eine Hilfsgröße, die genutzt wird im Unterwasserschall, um eben den Pegel darzustellen. Der muss aber immer referenziert werden. In der Luftwelt wird das referenziert wieder ans menschliche Gehör.
Also in Bezug muss genommen werden. Auf einen neutralen, bestimmten sozusagen Nullton sozusagen.
Ganz genau, ganz genau. Und dann kennt man diese typischen Grafiken, wo dann eben das Blätterrauschen ist 15 Dezibel, der Staubsauger 60, die Motorsäge 120 und so weiter. Im Wasser ist es ein anderer Bezugspunkt. Also kann man die Dezibelwerte über und unter Wasser nicht direkt miteinander vergleichen. Es gibt so eine grobe Faustformel, die auch immer wieder diskutiert wird, dass man 60 Dezibel abziehen sollte. Dann hat man ungefähr den Vergleichswert, der über Wasser eben stattfinden sollte. Aber man muss sich, glaube ich, klar machen, dass das zwei unterschiedliche Systeme sind und dass das zwei unterschiedliche Bewusstsein ist, dass das komplett unterschiedlich ist und unterschiedlich behandelt werden muss. Der Dezibel verleitet einen immer ziemlich schnell, das direkt mit zu vergleichen und auch immer mit dem menschlichen Gehör zu vergleichen.
Aber ich habe mal gelesen, schon so 40 Dezibel Unterschied, das wäre so ein Unterschied zwischen einem normalen Gespräch, wie wir es jetzt gerade führen, und 1 Meter Abstand von einem Disco-Lautsprecher. Ja. Da kann man sich vielleicht ungefähr schon ein bisschen was vorstellen, was dann auch 160 Dezibel anrichten könnten unter Wasser.
Genau, genau. Das ist jetzt diese 160 Dezibel, das ist jetzt mal so rausgegriffen. Das ist so ein Grenzwert, der bei Rammarbeiten für Unterwasserschall oder Rammarbeiten für Offshore-Konstruktionen in einer bestimmten Entfernung nicht überschritten werden darf. Und das beruht eben auf Tests an marinen Säugern, wo eben geguckt wird, wann reagieren Säuger, wann entstehen temporäre Hörverluste und so weiter.
Aber zumindest wird dieser Wert dann durchaus auch mal erreicht?
Genau, man muss sich vorstellen, dass wenn man so eine Windkraftlage auf See bauen will, in 30 Meter Wassertiefe, dann sprechen wir von Rohrdurchmessern von 8 Meter, die dann irgendwie 100 Meter lang sind und in den Meeresboden gerammt werden muss. Also es muss schon sehr viel Energie aufgewandt werden, um dieses Rohr in den Meeresboden sicher zu verankern. Und es wurde ganz schnell festgestellt, hey, wenn wir das so machen, dann sind wir lauter als 160 Dezibel. Und dann hat man sich Verfahren überlegt, hey, wir haben findige Ingenieure in Deutschland. Wie können wir diesen Schall vielleicht ein bisschen dämpfen, ein bisschen mindern? Und das kennt man vielleicht auch schon aus der Presse, dass man um eine Baustelle im Wasser so einen genannten Blasenschleier legt. Das ist eben ein dicker Schlauch mit Löchern. Der wird großräumig um die Baustelle gelegt und dann werden von oben vom Schiff aus mit Kompressoren Luft reingeblasen und dann entsteht so ein Blasenschleier um die Baustelle und der Schall kann sich entsprechend nicht mehr ausbreiten. Und der bleibt dann wirklich zentrierter auf einer geringeren Fläche zurück.
Also ähnlich wie ein Schaumstoff, den man ja auch zum Lärmdämmen benutzt.
Genau, da gibt es dann auch diverse andere Möglichkeiten, auch mit Kofferdamm, wo man dann versucht, das Wasser von eben eine Trennschicht zu erstellen, vom Wasser zur Luft, weil eben Luft und Wasser sehr eine harte Schicht ist. Und das ist eben das gleiche Prinzip, dass man versucht, das auf einen geringeren Radius festzuhalten. Und Deutschland ist da eigentlich Vorreiter, was da so Grenzwerte angeht. Wir haben tatsächlich mit als erstes Land in Europa gesagt, hey, es gibt so einen Grenzwert und ihr müsst uns, wenn ihr da draußen bauen wollt, ihr müsst uns auch reporten, dass ihr den einhaltet. Und das heißt, bei jeder Rammung, die draußen stattfindet, muss in einer bestimmten Entfernung gemessen werden. Diese Messdaten müssen ausgewertet werden, die kommen dann zu uns ins Amt geschickt und wir prüfen, ob diese Richtlinie eingehalten wird.
Bevor wir gleich noch weiter darauf eingehen, welche Lebewesen dadurch wie gestört werden und was es dann noch für weiteren Lärm gibt, wir reden ja auch ein bisschen über den Klima und Klimawandel. Mhm. Hat das auch Auswirkungen auf den Unterwasserlärm?
Ich würde sagen, indirekt. Also wenn man Ozeanforschung und Klimawandel ankommt, dann hat man natürlich die Erwärmung, den Meeresspiegelanstieg. Und Unterwasserschall ist auch abhängig davon, wie warm es ist. Je wärmer es ist, umso schneller, umso eine höhere Schallgeschwindigkeit haben wir, umso anders breitet sich der Schall aus. Also wird es wärmer, ändert sich auch in irgendeiner Form die Ausbreitung von Unterwasserschall. Aber ich glaube, wenn man so Klimawandel und Unterwasserschall vergleicht, sind so indirekte Phänomene irgendwie zu betrachten. Wenn wir wieder auf das Thema Eis zurückkommen, wenn tendenziell immer weniger Eis vorhanden ist oder Gebiete, die sonst zugefroren wären, im Winter nicht mehr zufrieren, fahren da auch wieder Schiffe oder es finden andere Aktivitäten statt, die wiederum Unterwasserschall einbringen. Es gibt so dieses nördliche Gebiet in der Ostsee, ganz weit oben, was normalerweise über Monate lang unter Eis liegt. Und das wird jetzt immer weniger. Und man sieht auch da findet dann auch tatsächlich Schifffahrt statt. Aber auch so andere Phänomene halt, es gibt ja immer wieder diese extreme Ereignisse, extreme Stürme, extreme Schlechtwetterperioden.
Das soll ja auch zunehmen,
genau,
sagen die Prognosen.
Genau, und eben Wind hat einen Einfluss auf die Oberfläche. Es wird dementsprechend lauter. Durch den Klimawandel, wie gesagt, ändern sich auch vielleicht, und das ist immer noch ein großes Forschungsthema, die Habitate, wo vielleicht die Tiere leben. Vielleicht müssen sie das Habitat verlassen, weil es ihren typischen Umgebungscharakteristiken entspricht und müssen in andere Gebiete gehen, wo vielleicht Unterwasserschall eine größere Rolle spielt oder eine kleinere. Also da gibt es viele indirekte Verknüpfungen. Und das ist ja immer die Krux beim Klimawandel. Das ist nicht nur das Wärmerwerden, sondern das Extremerwerden, das vielleicht auch irgendwo Kälterwerden. Und das zieht dann immer so eine ganzen Feedbackketten hinter sich her. Und davon ist der Unterwasserschall nicht ausgeschlossen.
Wir reden über Lärm mit Jens-Georg Fischer, Experte für Unterwasserlärm am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hier in Rostock und auch in Hamburg. Ja, man hört auch den Lärm hier oben über Wasser. Wir sind ja am Hafen, hier ist immer was los. Schiffe fahren vorbei, großer Lärm auch durch Baustellen, durch Baufahrzeuge, die hier am Ufer entlangfahren. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Tiere? Hat das nur jetzt was auch durch die Lautstärke? Hängt es auch mit Frequenzen zusammen? Also auf welche Tiere hat es Auswirkungen und inwiefern hat es Auswirkungen?
Genau, das ist, wenn man nur die Lautstärke betrachtet, ist es relativ oder es scheint relativ einfach zu sein. Man sagt einfach, hey, wir wollen Richtwerte haben, die nicht lauter als XY Dezibel sind. Aber dann kommt eben der frequenzabhängige Teil dazu. Wenn man wieder kurz in die Luftwelt geht und den Menschen sich betrachtet, wo man dann sehr genau weiß, wie der Mensch hört. Der Mensch hört im Bereich von 10 Hertz bis 20 Kilohertz, hört am besten im Bereich zwischen 1000 und 4000 Hertz. Da nimmt er die Töne am besten wahr. Und wenn man jetzt in die Unterwasserwelt geht, gibt es halt viele verschiedene Tiere, die alle unterschiedliche Sensitivitäten haben, was ihr die Frequenz angeht. Wenn man den Schweinswal nimmt...
Ganz kurz zum Vergleich, welche Frequenzen oder welcher Frequenzbereich können wir gut hören?
Genau, das ist ja, wir hören zwischen 1000 und 20.000 Hertz. Und mal so als Beispiel, bei 1000 Hertz, das ist so Babygeschrei. Und das ist evolutionär bei uns so drin, das hören wir gut. Das stört uns, das wollen wir wahrnehmen oder das müssen wir wahrnehmen, um eben unsere Kinder wahrzunehmen und zu kümmern. Das ist mal so ganz eben 1000 und 4000 Hertz. Und wenn man dann unter Wasser geht, spielt die Frequenzabhängigkeit natürlich auch eine Rolle. Und wenn man da den Schweinswal nimmt, der ist relativ taub bei niedrigen Frequenzen, wird aber sehr, 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 sehr sensitiv, wenn es zu höheren Frequenzen geht. Und wir sprechen bei höheren Frequenzen dann irgendwie im Bereich von 100.000 bis 150.000 Hertz. Weil da fängt er an, eben Signale auszusenden, die werden reflektiert, die nimmt er wieder auf. Und so orientiert er sich, so kommuniziert er und so jagt er auch. Und wenn man dann die Robbe nimmt, die auch über Wasser und als Unterwasser lebt, die ist so im Frequenzbereich zwischen 1000 und 2000 Hertz. Da fängt sie an, gut zu hören. Und der dritte Part, den man immer noch gut nennen kann, sind eben die Fische. Wenn man mal den Dorsch nimmt, der ist relativ sensitiv bei niedrigen Frequenzen im Bereich zwischen 100, 200, 300 bis 1000 Hertz. Und alles, was so übergeht, da fängt er dann an, das eben nicht mehr so gut wahrzunehmen.
Wozu braucht der Dorsch jetzt unbedingt gutes Gehör oder wozu braucht der Schallwellen unter Wasser? Was macht der damit?
Ja, es heißt ja immer stumm wie ein Fisch und das stimmt nicht. Auch Fische kommunizieren mit Schall. Es gibt viele Untersuchungen, eben, die sich um Dorsche, mit Dorschen sich beschäftigen. Und es gibt eben dieses Dorschgrunzen, also die grunzen wirklich, um miteinander zu kommunizieren, um miteinander in Interaktion zu treten, eben um das Sozialverhalten entsprechend zu gestalten.
Und das hatten wir gerade, fuhr gerade ein Motorboot hier vorbei. Jetzt so ein typischer Schiffslärm. In welchem Frequenzbereich ist der? Welche Tiere stört der jetzt besonders?
Genau, der typische, das kommt natürlich auch auf Schiff an, aber der typische Frequenzbereich ist auch eher im niederfrequenten Bereich zu finden. Und das geht so bei 1, 200 und 500 Hertz und auch bis 1000 Hertz. Also im unteren Frequenzbereich ist der zu finden.
Das heißt, stört dann vor allen Dingen Schweinswale?
Nee, die gerade, die sind ja eher im höheren frequenten Bereich zu finden.
Das heißt, welches Tier würde dann vor allem das gestört?
Stören ist immer, man weiß noch nicht so richtig viel darüber, aber wenn man sich die Hörsensitivitäten von Fischen anguckt, vor allem gerade vom Dorsch, dann nimmt der Dorsch das schon wahr. Und das wird ähnlich stattfinden, wie es eben stattgefunden hat. Bei uns ist hier gerade ein Schiff vorbeigefahren. Was müssen wir machen? Das Schiff ist laut. Wir sprechen lauter. Also müsste der Fisch interagieren, entsprechend, er müsste sein Grunzen verstärken. Oder der zweite Fakt ist, wir gehen einfach näher zusammen, dann brauchen wir nicht lauter reden. Und so passiert das auch unter Wasser. Und das ist halt eine Änderung im Sozialverhalten. Und das ist eben zu untersuchen, welchen Einfluss das hat.
Das heißt, es könnte auch sein, dass der Dorsch vertrieben wird aus bestimmten Bereichen.
Das weiß man nicht, genau. Aber genau das untersuchen wir.
Das heißt, wie untersuchen Sie jetzt dann? Wie gehen Sie vor? Und was sind sozusagen die Maßnahmen, die Sie da letztlich damit ergreifen mit diesen Untersuchungen?
Also wir befinden uns ja heute in der Ostsee und da gab es 2014, 15 und 16 ein Projekt. Und vielleicht muss man mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt seit 2008 eine Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Das ist ein europäischer Erlass. Und in dieser Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie will man den guten Umweltzustand der Meere erkennen und erhalten und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten, wenn festgestellt, dass es kein guter Umweltzustand ist. Es gibt unterschiedliche Deskriptoren, Artenvielfalt, Hydrologie, Schadstoffe und eben ein Deskriptor ist auch Unterwasserlärm und bei allen diesen Deskriptoren soll eben festgestellt werden, was ist der oder wie erreichen wir einen gesunden Umweltzustand und da wird halt geprüft, wie sieht es momentan aus? Wie können wir das bewerten? Ist die Bewertung schlecht? Müssen wir gegebenenfalls irgendwelche Maßnahmen einleiten? Und für den Bereich Unterwasserschall wurde eben 2008 festgelegt, dass der mit in dieser Meeresstrategie rahmenrichtend Deskriptor ist. Aber viele Grundlagen gab es halt noch nicht. Und darum gab es eine europäische Arbeitsgruppe, die dann in 2 Jahren ein Riesenpaper entwickelt hat, wie man Unterwasserschall klassifizieren kann, wie man den messen kann und wie der Weg ist zur Bewertung. Und 2013 kam dieses Paper eben raus. Und gleich mit diesem Paper in der Hand wurde in der Ostsee ein Projekt gestartet, das BIAS-Projekt. Baltic Sea Information on the Soundscape, also frei übersetzt die Ostsee-Geräuschkulisse, die man abbilden will im Rahmen dieser Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Kleiner Zungenbrecher. Und da haben sich alle Anrainerstaaten verteilt um die Ostsee zusammengetan. Erstmalig versucht, eben diese Richtlinie umzusetzen. Und die Umsetzung beinhaltete eben für Hintergrundschall, dass man Messungen gemacht hat. Insgesamt hat man in der Ostsee an 38 verschiedenen Messpositionen Unterwassermikrofone, also Hydrofone, ausgebracht. In Deutschland.
Also Geräte, die Unterwasserschall messen können. Ja, ähnlich wie ein Mikrofon, aber Hydrofon, weil Unterwasser.
Genau, genau. Das ist ein ähnliches Prinzip. Und die nehmen halt die Druckschwankungen auf und dann übersetzt man das in einen Dezibelwert, den man so kennt. Und genau, in Deutschland wurden 5 verschiedene Messpositionen betrieben. Kieler Bucht, Fehmarnbelt, Arkona, Lübecker Bucht. Also verteilt wirklich im deutschen Gebiet. Wie gesagt, insgesamt 38 Stationen. Und dann wurde 1 Jahr lang gemessen.
Gibt es irgendwie noch Sachen, auf die Sie achten müssen? Wir nehmen ja auch hier gerade einfach über Wasser direkt am Hafen, nehmen wir sozusagen unser Gespräch mit normalen Mikrofonen auf. Mit diesen Hydrofonen, müssen Sie da unter Wasser auf irgendwas Besonderes achten oder hängen Sie die einfach nur runter, nehmen auf, fertig?
Ja, das Problem oder die Herausforderung ist, die sind sehr, sehr sensibel. Also die nehmen das kleinste Geräusch, wird aufgenommen. Und darum muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man eine Verankerung designt. Hat man, typischerweise nimmt man Niroschäkel oder eben festes Material, was eben korrosionsbeständig ist unter Wasser und nimmt das einfach. Beim Unterwasserschall messen muss man immer aufpassen, dass man möglichst eine geräuscharme Messstelle hat. Also jedes kleinste Klackern oder Zirpen oder Zupfen wird mit aufgenommen und dann verrauscht man sich die Messung. Und da muss man halt eben extrem mit aufpassen. Wo man auch immer aufpassen muss, ist, wir sind hier in relativ flachen Küstengewässern. Das heißt, wir haben eine starke biologische Aktivität, wir haben Sedimentdynamik, wir haben Fischerei, die stattfindet und das verträgt sich manchmal nicht so gut mit unseren Messungen. Gerade in der Ostsee haben wir bei unseren Messsensoren immer Muschelbewuchs, also die Niesmuschel. Das Gerät wird sauber und frisch kalibriert ausgebracht. Man kommt 6 Monate später hin, holt das raus und man erkennt nicht mehr das Messgerät. Es ist einfach nur ein Wust an Miesmuscheln. Darauf muss man achten. Da ist mal uns auch eins vertrieben, weil wir haben so akustische Auslöser. Die Messgeräte sitzen auf dem Boden. Dann ist da so ein akustischer Auslöser angebracht. Und dann, wenn wir mit dem Schiff kommen, halten wir von oben Mikrofon ins Wasser, senden ein bestimmtes Signal und dann sagt dieser Releaser, jo, das bin ich, macht auf und dann schwimmt diese ganze Geschichte eben nach oben. Und bei einem Messgerät halt, das war so stark bewachsen mit Miesmuscheln, dass es eben den Auftrieb verloren hatte und nicht mehr an die Oberfläche kam. Aber glücklicherweise konnte das auch 2 Wochen später dann am Strand wiedergefunden werden.
Spielt dann auch sozusagen die Bodenbeschaffenheit eine unterschiedliche Rolle? Wenn ich über Land aufnehme und bin jetzt, was weiß ich, in einem Tunnel, klingt das ja anders, als wenn ich an der freien Luft bin. Ist das da vielleicht auch mit dem Boden?
Genau, das ist ein ganz wichtiger oder doch ein primärer Faktor, wenn es um die Ausbreitung geht. Weil es gibt eben sandige Boden, die relativ hart sind, wo eben Schallwellen reflektiert werden oder teilweise in den Boden gehen. Aber es gibt auch in der Ostsee Regionen, die matschig sind.
Schlucken dann eher.
Genau, und die absorbieren dann eben den Schall. Und das muss man nachher eben feststellen, wenn man in die Ausbreitungsrechnung geht.
Genau, dann haben Sie jetzt von Ihren 38 Messstationen ganz viel Schall über längere Zeit gemessen. Was machen Sie dann damit?
Ziel ist es ja, die Ostsee ist relativ groß. Das sind fast 400.000 Quadratkilometer. Und wir haben an 38 Positionen gemessen. Das hört sich, wenn man sich das so anhört, hört sich das relativ wenig an. Was man aber natürlich haben will, ist, man will die gesamte Ostsee abbilden. Wie breitet sich der Schall aus? Wie laut ist es an allen Stellen in der Ostsee? Und genau dafür braucht man aber eben diese Messungen. Man geht dann den Weg der Modellierung. Man kennt die physikalischen Eigenschaften, wie Schall sich ausbreitet. niederfrequenter Schall breitet sich weiter aus. Höherfrequenter wird stärker absorbiert.
Fährt gerade die Fähre vorbei.
Genau, und da gibt es viele verschiedene Modelle, die eben genau sagen, hey, gib mir eine Quelle, gib mir das Meeresgebiet, gib mir den Meeresboden, gib mir alle natürlichen Schallquellen, die es gibt. Und ich berechne dir, wie die Schallausbreitung in dem gesamten Gebiet aussieht. Und das ist manchmal besser und das ist manchmal schlechter. Und eben alle Modelle, die in irgendeiner Form laufen, brauchen eben eine Überprüfung. Und das ist eben der Goldstandard, die Messung. Die Messungen sind, so laut ist es da. Wenn das Modell irgendwelche Quellen nicht mit berücksichtigt hat, gibt es die nicht. Das Messgerät hat auf jeden Fall alle Quellen aufgezeichnet, die da sind. Und so prüft man eben die Güte des Modells und kann auch vielleicht auch nochmal ein paar Schrauben drehen, die da sind. Und hat dann eine Aussage oder hat dann diese bunten Karten, die man auch immer kennt. Wo ist es laut? Ist es vielleicht typischerweise ein bisschen roter gekennzeichnet? Wo ist es ein bisschen leiser? Ist es typischerweise ein bisschen grüner gekennzeichnet, damit man so einen visuellen Kontrast hat?
Und das heißt, im Internet kann man sich Karten ansehen, genau, wo sie eingezeichnet haben, wo sind Lärmquellen, wie laut ist es wo. Wahrscheinlich an den Seeschifffahrtsrouten werden wahrscheinlich so rote Streifen sein, nehme ich jetzt mal an, entlang dieser Routen.
Genau, eben das ist eben die, in das Modell wird die Quelle Schiff reingeschmissen, sagen wir das mal so salopp. Es gibt wiederum andere Modelle, die eben sagen, wenn ein Schiff die und die Länge hat, wenn das Schiff mit der und der Geschwindigkeit fährt, wenn es den und den Tiefgang hat, dann ist es eine punktuelle Quelle, die sich bewegt und die schmeißen wir in unser Modell rein und modellieren das. Und das passiert eben mit 10.000, 20.000 und noch mehr Schiffen gleichzeitig. Und dann wird eben die Ausbreitung von diesen Schiffen modelliert und anhand von den Messungen verifiziert.
So, jetzt habe ich solche Karten, weiß jetzt genau, wann es wo, wie laut ist, auf welchen Stellen, auf welchen Routen. Aber was mache ich jetzt damit, um letztlich Schweinswale oder Fische zu schützen davor?
Das ist gerade aktueller Stand der Wissenschaft, wo wir uns drum kümmern. Man guckt sich erstmal die Karten an und stellt fest, okay, es gibt Hotspot-Area. Da ist es lauter und man weiß nicht genau, warum. Dann, wir haben ein Jahr lang gemessen, es gibt jahreszeitliche Schwankungen. Was auch relativ logisch zu erklären ist, im Winter ist es lauter, weil wir, im Winter ist schlechteres Wetter. Dementsprechend haben wir einen höheren natürlichen Schallpegel. Also es ist ein typischer Jahresgang zu erkennen. Wie Sie schon gesagt haben, man sieht Schifffahrtsrouten. Da fahren unsere Quellen, also haben wir da auch eben den Eintrag, den wir wiedererkennen. Und jetzt guckt man halt, oder diese Richtlinie sagt halt, wir gucken uns Trends an. Wie verändert sich das zum nächsten Jahr? Zum nächsten Jahr? Zum nächsten Jahr? Wird es lauter? Wird es leiser? Oder ist es irgendwas dazwischen, dass es mal lauter und mal leiser wird? Und dementsprechend gilt es dann, wenn man halt was Definitives feststellt, eben Maßnahmen zu erarbeiten. Da gibt es verschiedenste Überlegungen, die gerade in der Überlegung sind. Das Erste, was man so als normal denkender Mensch sagt, hey, dann sollen die Schiffe doch langsamer fahren, dann sind sie nicht mehr so laut. Aber wenn sie langsamer fahren, sind sie auch länger in einem bestimmten Gebiet. Ist das schlechter oder besser? Das ist so eine wissenschaftliche Frage. Oder wir wissen, dass Tiere in dem und dem Gebiet leben, dann lass uns doch die Schifffahrtsroute einfach verlegen. Was aber auch wieder nicht so leicht ist, weil es hat Jahrzehnte gedauert, diese Schifffahrtsrouten so zu koordinieren, wie sie jetzt gerade sind. Also es sind viele, viele verschiedene Schwierigkeiten. Anderer Weg könnte gehen, dass man sagt, hey, wenn ihr neue Schiffe baut, dann achtet doch bitte drauf, dass ihr die leiser designt. Weil technisches Ingenieurswesen bringt immer gute Sachen vorher. Und die Wirtschaft und die Organisationen sind auch bestrebt, da mitzuarbeiten und sagen auch, hey, ja, zeigt uns, was da für ein Druck herrscht. Oder Pressure nennt man das immer. Und dann können wir mit euch zusammen an Lösungen arbeiten.
Und diesen Pressure zeigen ja genau Ihre Karten aufgrund Ihrer Messungen.
Genau. Und der nächste Schritt ist eben, was in einem europäischen Spielfeld eben so stattfindet, ist, dass man Grenzwerte bestimmen soll. Und das ist eine schwierige Aufgabe, die nicht heute, morgen oder nächstes Jahr letztendlich fertig sein wird. Die wird wahrscheinlich immer wieder evaluiert müssen, weil eben viele verschiedene Tierarten angeguckt werden müssen, die alle unterschiedlich reagieren. Es müssen unterschiedliche Meeresregionen angeschaut werden, wie da die Schallausbreitung ist. Es muss geguckt werden, wie ist da normalerweise der natürliche Schalleintrag und was bringe ich als Mensch noch da drüber, was erlaube ich mir da drüber zu bringen, und das sind sehr komplexe Fragen eben, die noch geklärt werden müssen.
Werden Sie es schaffen, das Meer künftig leiser zu machen mit all Ihren ganzen Maßnahmen?
ich glaube, wenn wir erstmal ein konkretes Abbild von der aktuellen Situation haben, dann sind wir schon mal einen ganz großen Schritt weiter. Und das bringen eben diese Forschungsprojekte. Und was diese Forschungsprojekte auch immer noch als finde ich, mit als großen Bonus bringt, wir arbeiten zusammen mit allen Anrainerstaaten, die in der Meeresregion vorhanden sind. Und das ist eben das Nonplusultra, wenn es um Unterwasserschall geht. Unterwasserschall endet nicht an der deutschen Grenze, sondern wenn wir in der deutschen Grenze, in dem deutschen Gebiet Schall produzieren, dann wird der weit getragen, wie schon gesagt, und interagiert auch mit anderen Ländern. Und darum sind so eine Projekte immer sehr, sehr wichtig, um die Zusammenarbeit zu stärken, um gemeinsame Standards zu entwickeln, dass alle mit der gleichen Sprache sprechen, alle die gleiche Auswertung machen, alle das gleiche Gefühl für die Sache bekommen. Und das hat man jetzt nach diesem Ostsee-Projekt gesehen. Es gibt dieses übergeordnete HELCOM-Abkommen in den Ostseebereichen, wo das ist so ein großes Meeresschutzabkommen, die am Anfang gesagt haben, ja, Unterwasserschall, das ist, könnte ein Thema für die Zukunft sein.
Wo es auch viel um Einträge geht, giftige Einträge,
genau, die
Nährstoffeinträge, aber eben auch im Unterwasserlärm.
Genau, und Unterwasserschall ist jetzt eben auch mit in dem Portfolio von HELCOM mit aufgenommen und es werden verschiedene Indikatoren erarbeitet, eben die den Weg für eine ruhigere oder ein Gebiet mit einem besseren Umweltstatus in Bezug auf Unterwasserschall haben.
Vielen Dank, Jens-Georg Fischer vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg, Experte für Unterwasserlärm, der versucht, mit aufwendigen Messungen Karten zu erstellen, die den Unterwasserlärm zeigen, um letztlich auch den Unterwasserlärm ja zu vermindern in Zukunft, damit vielleicht Schweinswale und Fische weniger gestört werden. Hören Sie sich auch die anderen Podcasts dieser Reihe an. Spannende und aufschlussreiche Gespräche zum Klima und dem Klimawandel an der Ostsee. Zu Fischerei, zu Kegelrobben und Schweinswal und zur zugefrorenen Ostsee im Winter. Mit Wissenschaftlerinnen des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg und Rostock.